Das Literaturradio Hörbahn begleitet den 26. Karl-May-Kongress, der heuer in München stattfindet. Tagungsort ist das Amerika-Haus. Zu Gast ist bei uns Herr Professor Volker Debkart, Professor für Amerikanistik an der Universität Regensburg. Als Kenner der Geschichte der Vereinigten Staaten und der Rezeption Europas, speziell Deutschlands in den USA, hat er unter anderem die Studie Lebenswenden und Zeitenwenden, deutsche Politiker und die Erfahrung des 20. Jahrhunderts vorgelegt. Ich bin Steven Lundström und möchte mit ihm über seinen Vortrag Überlegungen zu Karl May im Nationalsozialismus sprechen. Herr Debkart, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank.
In Ihrem Vortrag haben Sie die Quellenlage und die Problemlage zu Hitlers Sicht auf Karl May und sein Werk so zusammengefasst, sinngemäß. Wir erfahren zumeist um mehrere Ecken herum, welchen Einfluss Karl Mays Werk auf Hitler gehabt haben mag. Sie hatten das ja schön umschrieben mit, auch wieder sinngemäß, Speer hat geschrieben, dass Goebbels gesagt habe, dass Hitler meinte, dass... Dieser Befund, sagten Sie, trifft auf den größten Teil der Quellen zu, da es von Hitler nur sehr wenige direkte Quellen gebe. Und trotzdem ergeben die Quellen insgesamt ein in sich stimmiges Bild. Das ist zwar nicht besonders scharf, aber doch in sich kohärent. Hier möchte ich noch einmal einsetzen. Würden Sie für uns noch einmal kurz die Quellenlage umreißen, im Hinblick auch darauf, wer dazu Zeugnisse hinterlassen hat und in welchen gesellschaftlichen Kontexten diese Zeugen zu verorten sind?
Also das zentrale Problem, das ist, dass wir wenig Selbstaussagen von Hitler selber haben. Also normalerweise würde ja ein Biograf oder auch ein Historiker jetzt auf Briefe, auf Tagebücher, auf sonstige Selbstaussagen von dem historischen Protagonisten zurückgreifen, um den es geht. Das ist im Falle von Adolf Hitler nicht so. Es gibt außer Mein Kampf, was ein hochgradig stilisiertes, konstruiertes Werk ist, gibt es kaum oder so gut wie keine überlieferten persönlichen Aussagen. Wir können uns ja auch alle noch erinnern an die Stern-Tagebücher, wo wir damals alle dachten, jetzt gibt es endlich mal aus dem Munde oder aus der Feder Adolf Hitlers ein authentisches Dokument. Das stellte sich ja dann als Fälschung heraus. Also insofern wissen wir nur von anderen und über andere, wie Hitler tatsächlich mit Karl May verfahren ist oder welche Bedeutung Karl May für ihn hatte. Da ist aber dann die Liste der Gewehrsmänner, die Liste oder die Sammlung an Quellen sehr, sehr heterogen. Verschiedene weltanschauliche Dispositionen aus verschiedenen Lebensphasen von Hitler. Sein Volksschullehrer hat schon sich dazu geäußert. Wir haben dann in den 20er und auch 30er Jahren sehr viele Berichte von Journalisten, die Hitler besuchen, interviewen und immer wieder feststellen, dass Karl-May-Ausgaben sichtbar herumlagen oder in Buchregalen eingestellt waren. Wir haben dann auch nachher eben in andere Quellen wie Goebbels Tagebücher oder die auch von anderen verfassten Monologe im Führerhauptquartier, die Hitlers Tischgespräche, wo wir auch eben dann über andere erfahren, was er über die Weltzusammenhänge und insbesondere auch Karl May gesagt hat. Ansonsten haben wir natürlich seine Reden, in denen aber nicht viel zu Karl May auftaucht. Da taucht sehr viel zu Amerika auf, aber das Amerika, was dann in seinen Reden auftaucht, hat eigentlich wenig mit dem Amerika zu tun, von dem Karl May in seinen Wildwest-Geschichten erzählt. Insofern ist die Lage überaus schwierig. Vieles ist auch im Nachhinein verfasst, also mit Jahren Abstand. Der berühmte Brünner Anonymous, der eben, von dem wir wissen, dass oder der berichtet, dass Hitler angeblich im Jahre 1912 beim letzten Vortrag von Karl May in Wien empor ins Reich des Edelmenschen anwesend war, was dann die interessante Konstellation nach sich gezogen hätte, oder wenn das stimmt, dann wären eben die Pazifistin Bertha von Suttner und Karl May und Adolf Hitler an diesem einen Abend in Wien zusammen in einem und demselben Raum gewesen. Aber das ist eben auch ein Bericht, der ist 1935 erst erschienen, also Jahre nach den Ereignissen, von denen er berichtet. Auch Albert Speers Tagebücher sind meines Wissens auch erst im Nachhinein noch mal redigiert und überarbeitet worden. Also das ist insgesamt die Quellenlage, dass wir immer über 3 bis 4 Ecken herum was über Hitlers Einstellung zu und Umgang mit Karl May erfahren.
Das ist spannend. Also es gibt tatsächlich außerhalb dieses, nennen wir es mal, inneren oder auch erweiterten Zirkel um Hitler, also Stichwort Goebbels, Speer und so weiter, gibt es mit zunehmendem Fortlauf der Geschichte, wo sich Hitler ja auch immer stärker isoliert, auf dem Berghof und in seiner eigenen Welt lebt, gibt es eigentlich so aus der breiteren Masse, gibt es da keine Stellungnahmen oder irgendwelche Eindrücke, die man da noch anfügen könnte, von wie diesem Brunner halt ganz am Anfang seiner Geschichte? Da ist nichts bekannt.
Es ist eben Teil eigentlich auch von Hitlers Herrschaftsinszenierung, ja. Gerade nichts über sich persönlich preiszugeben. Ja. Teilweise, und das hat ja Wolfram Püther in seiner wunderbaren Studie zu Hitler auch gezeigt, ist eben das Selbstverständnis eines genialen Künstlertums, das ihn praktisch dann mehr oder weniger dazu bringt, sich gar nicht mehr kommunikativ mit der Welt auseinanderzusetzen. Also es ist ja nicht nur so, dass er sich dann irgendwie zurückzieht in den Berghof, sondern er spricht ja auch mit gar keinem mehr. Insofern ist das eben Teil auch von seiner Selbstinszenierung. Und außer eben diese bruchstückhaften Quellen, die sich aber, wie gesagt, auf verschiedene Lebensphasen von Hitler beziehen und von verschiedenen Leuten mit unterschiedlichen weltanschaulichen Hintergründen verfasst sind, außer diesen Quellen wissen wir wirklich nicht viel.
Lässt sich denn rückblickend noch feststellen, welche Rolle Clara May, die Witwe des Schriftstellers, gespielt haben könnte? Also ich formuliere es mal ganz vorsichtig. Sie war ja zumindest nach außen hin eine überzeugte Nationalsozialistin. Welchen Einfluss könnte sie unter Umständen eventuell auf Hitler gehabt haben?
Naja, es gibt ja die Episode, wo Hitler sie wohl am Rande der Wagner-Festspiele in Bayreuth persönlich getroffen hat und wo Clara May gesagt haben soll, jetzt vollendet sich praktisch in ihrer Herrschaft das, was Karl May immer wollte. Mhm. Aber auch das ist eben wieder nur sehr unzuverlässig belegt, dass Clara May sich zum Nationalsozialismus bekannt hat, das wissen wir, und dass sie dann ihrem Angetrauten auch wohl bereit war, eine Vorreiterrolle zuzuspielen oder zuzusprechen. Auch das ist wahrscheinlich. Es ist aber eben dann auch schon wieder ein interessegeleiteter Umgang mit dem Werk von Karl May. Also Karl May als Vorreiter einer faschistischen Literatur. Klaus Mann hat ja auch gesagt, Karl May ist ein präfaschistischer Literat. Das ist eben auch schon alles wieder eine Funktionalisierung von Karl May für die eigenen weltanschaulichen Zwecke, die eben dann auch dem Werk von Karl May Gewalt antun. Also da sind dann schon teilweise Parallelitäten, da gibt es ideologische Anknüpfungspunkte, die sind aber immer nur partiell. Karl May jetzt eben pauschal als präfaschistischen Literaten hinzustellen oder eben aus dem Munde seiner Frau dann zu hören, dass er sowas wie der Vorbereiter der nationalsozialistischen Herrschaft ist, da muss man dann als Forscher schon da fängt man schon an, mit dem Kopf zu schütteln.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Also wenn man sich mit ihrem Wirken nach dem Tod ihres Mannes beschäftigt, kommt man ja auch schnell auf die Halbschwester Hitlers, Angela Hammetsch. Und da scheint sie ja sich doch sehr stark auch bemüht zu haben, so Fuß zu fassen in dieser Gesellschaft. Und was aber dann zumindest von den regionalen Verbänden, also Sachsen und so weiter, von der NSDAP mehr oder weniger abgeblockt wurde. Sie hatten in Ihrem Vortrag herausgestellt, dass Hitler nicht von Beginn an der Führer mit seiner Rassenideologie war, das hatten wir eben auch schon mal besprochen, sondern dass er sich erst allmählich dazu gemacht hat. Ich formuliere das bewusst auch so, denn er hat ja an seiner eigenen öffentlichen Person stark gearbeitet, gerade Anfang der 20er Jahre. Ich erinnere mich da zum Beispiel an diese Fotografien von seinem Haus- und Hoffotografen Hofmann, wie er so in Rednerpose sich ablichten lässt und mit Mimik und Gestik spielt.
Er nicht nur sich ablichten lässt, er hat ja wirklich vor dem Spiegel das Reden und das Gestikulieren aktiv geübt. Also es ist sehr viel Theatralik, sehr viel Performance in diesem Herrschaftsentwurf oder in dieser Herrschaftsinszenierung. Es ist also nicht nur so, dass er sich so hat fotografieren lassen, sondern er hat offenbar wirklich seine ganze Gestik, seine ganze Mimik bis ins Kleinste hinein vor jedem Auftritt vor Spiegeln durchchoreografiert.
Und ich habe den Eindruck, dass diese Entwicklung in den Grundzügen, in den Grundfesten schon in den frühen 20er Jahren auch abgeschlossen war. Also es hat sich natürlich dann über alles noch weiterentwickelt, er hat dran gefeilt, aber so die Grundsätze waren, das Fundament war quasi gelegt. Spätestens mit, wie Sie es auch schon erwähnt haben, mit der Abfassung von Mein Kampf während seiner Festungshaft. Wenn man sich nun mal anschaut, was bis dahin passiert ist, also so wichtige Wegmarken auf dem Weg dorthin, die hat Hitler eigentlich schon sehr, sehr früh genommen, schon vor den 20er Jahren, gerade in seiner Wiener Zeit, vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Die Wirkung von Dr. Karl Renner, dem Bürgermeister von Wien in dieser Zeit, ist ja offensichtlich und ist auch belegt. Renner war ausdrücklicher und überzeugter Antisemit und das durchaus auch bis zur letzten Konsequenz. Dann wären da zum Beispiel auch die Erfahrung als Soldat im Weltkrieg und vor allem auch die Niederlage des Deutschen Kaiserreichs, die Hitler radikalisiert haben werden. Und nicht zuletzt, ist ja auch interessant, er war noch bis in das Jahr 1919 hinein Angehöriger der Armee. Also er wurde nicht demobilisiert wie die meisten anderen und hatte ja den Auftrag, sozusagen die rechte Szene in München zu beobachten und ist dann quasi auch so Stück für Stück, weil er auch ein guter Redner war, da hineingekommen. Also ich will nicht sagen, unbewusst hineingerutscht, das war schon geplant, aber es ist schon so der Weg, den er genommen hat. Und wenn man sich nun diese Wegmarken nochmal vor Augen führt, drängt sich mir zumindest die Frage auf, wie stark war denn nun der Einfluss von Karl May auf Hitler tatsächlich im Zusammenhang mit dieser Entwicklung, die er genommen hat? Hitler mag ja Karl May als Schriftsteller begeistert ja gesehen haben, gelesen haben, aber und es gibt dann die Punkte, die hatten Sie auch erwähnt, der Kampf zwischen Gut und Böse oder der stark und opferbereite Held. Aber angesichts dieser Wegmarken Dr. Karl Renner, Niederlage, Dolchstoßlegende, wirkt die Wegmarke Karl May vielleicht ein bisschen blass. Welche Bedeutung hat der Schriftsteller in der inneren Landkarte Hitlers?
Ja, ich meine, um das jetzt wirklich erschöpfend beantworten zu können, müsste man eigentlich sehr viel mehr persönliche Quellen von ihm haben. Mein Eindruck ist aber, dass Hitler in seiner Jugend Karl May verschlungen hat, dass das eine Jugendlektüre ist, die Zeit seines Lebens, wie er bei so vielen, mit ihm gegangen ist und mit ihm geblieben ist, dass er aber, und dass es natürlich auch gewisse ideologische Versatzstücke gibt, und das habe ich ja gestern in meinem Vortrag auch versucht zu erklären, wo er durchaus anschlussfähig an Karl May ist. Aber ich glaube, die zentralen Punkte der nationalsozialistischen Ideologie oder seiner persönlichen Weltanschauung kommen dann doch durch andere Texte, durch andere Lektüren zustande. Also wir wissen, dass er eben gerade das ganze antisemitische Schrifttum in sich aufgesogen hat und wirklich gelesen hat. Es gibt die Literatur des soldatischen Nationalismus, gerade eben dann auch in der Weimarer Zeit. Also glaube ich, es gibt einfach andere und sehr viel dichtere Quellen, die jetzt zentrale Elemente seiner nationalsozialistischen Weltanschauung, die sich dann ja eben hier im postrevolutionären, frührepublikanischen München wirklich ausprägt, zu erklären. Nochmal eben antisemitisches Schrifttum, Literatur des soldatischen Nationalismus. Er hat sehr viele Kriegsgeschichten gelesen, sehr viele Bücher über Krieg gelesen. Und in diesem ganzen Kosmos, Lektüre Kosmos, ist Karl May eben ein Teil und auch sicherlich kein unbedeutender Teil, zumal er eben Karl May ja auch wirklich im Hinblick auf Handlungsoptionen gelesen hat. Es war ja nicht nur Unterhaltungslektüre, es war jetzt nicht nur erbauliche Feierabendlektüre nach am Ende eines langen Tages als politischer Agitator, sondern er hat ja Karl Mays Romanwelt auch als Handlungsanleitung für die reale Welt begriffen. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass Karl May überhaupt keine Rolle gespielt hat. Er ist sehr selektiv gelesen worden, auch das habe ich ja in meinem Vortrag gezeigt. Er ist aber eben ein Einfluss unter mehreren, der dann zu Hitlers Weltbild führt. Aber mein Eindruck ist, dass er sowohl seinen Antisemitismus, also Hitler jetzt seinen Antisemitismus und auch seinen Rassismus eigentlich gegen Karl May behauptet hat. Ja. Und das würde ich eben schon sagen, die Gefahr ist, wenn man jetzt eben so einen Kongress macht und da jetzt nun gerade über das Verhältnis von Hitler und Karl May im Nationalsozialismus sprechen will, dass man eben den Blick für die Verhältnisse und für den Gesamtkontext wieder verliert. Und insofern, Karl May war eine wichtige Lektüreerfahrung. Die von ihm erzählerisch entworfene Romanwelt blieb für Hitler bis zur Zeit im Führerbunker eine aktuelle Fantasiewelt, die er aber ständig mit der realen Welt überblendete. Aber die ganze nationalsozialistische Ideologie jetzt auf Karl May zurückzuführen, ist sicherlich eine Vereinseitigung des Blicks. Zumal man ja auch wissen muss, dass Hitler von den führenden nationalsozialistischen Eliten betrachtet mit seiner Karl-May-Begeisterung ziemlich alleine stand. Also Goebbels hätte am liebsten alles verboten und Heinrich Himmler war so sehr mit der Bärenfellromantik der alten Germanen beschäftigt. Also man muss da eben sich auch wirklich von einem blockhaften Verständnis des Nationalsozialismus und seiner Ideologie befreien. Und gerade eben Frank Lothar Kroll hat eben in der wunderbaren Studie Geschichtsdenken und Utopie, also Geschichtsdenken im Nationalsozialismus, auch gezeigt, wie unterschiedlich und teilweise eben auch völlig gegensätzlich da im Lager der nationalsozialistischen Ideologen eigentlich auch argumentiert worden ist. Also es war keine in sich geschlossene Ideologie, aber für Hitler und sein Weltbild, ohne den der Nationalsozialismus und das nationalsozialistische Deutschland eigentlich ja nicht verständlich ist, für Hitler war Karl May eine Lektüreerfahrung, aber eben sehr selektiv und nach Belieben funktionalisierbar und auch unter völliger Ausblendung derjenigen Elemente, die nicht in sein Weltbild passten.
Professor Dr. Leppkart, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und dass Sie noch einmal Ihren Vortrag, den Sie gestern gehalten haben, für unsere Hörerinnen noch einmal in den Kontext gesetzt haben und noch nachgeschärft haben. Vielen lieben Dank.
Ja, ich danke auch Ihnen.